Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Verfahren im Love Parade-Prozess eingestellt werden wird. 21 Menschen sind gestorben am 24. Juli 2010. So lange ist das schon wieder her. Und obwohl dieses Verfahren lang gewesen ist, aufwendig, umfangreich, wird man eben am Ende nicht sagen können, wer konkret die Schuld trägt. Trotzdem war das Ganze nicht umsonst, so sieht es einer der Opferanwälte.
Es ist so, dass der Prozess trotzdem eine Menge gebracht hat, denn wir haben Aufklärung bekommen. Wir wissen jetzt, was die Gründe sind, die an dem Tag in die Katastrophe geführt haben. Die Staatsanwaltschaft hat eben auch nochmal eindrucksvoll den ganzen Katalog vorgetragen, was es an Versäumnissen gab.
Und wie die Staatsanwaltschaft das begründet hat heute, dass sie eben zustimmt, diesen Prozess einzustellen, das ist eins unserer Themen im neuen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 5. Februar. Illegale Sachen, na, von denen sollte man natürlich am besten die Finger lassen, ne? Es sei denn, man weiß gar nicht, dass man da was Illegales macht. Online-Glücksspiel spielen zum Beispiel. Das ist bei uns in Deutschland illegal, wird aber trotzdem fröhlich weiter angeboten, obwohl die Rechtslage ganz klar ist. Das sagt Tilman Becker von der Forschungsstelle Glücksspielsucht an der Uni Hohenheim.
Online-Casinos sind klipp und klar verboten, das sagt das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht. Daran besteht kein Rechtszweifel.
Warum das die Online-Glücksspielanbieter wenig bis gar nicht juckt, auch darum wird es gehen in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es wäre wichtig, sagen zu können, wer Schuld hat. Es wäre wichtig, vor allen Dingen für die Hinterbliebenen der 21 Love Parade Opfer, um eben auf einer emotionalen Ebene endlich mal abschließen zu können. Aber vermutlich wird diese Schuldfrage nie geklärt werden, denn es kann sein, dass dieser Prozess eingestellt wird, dass es eben am Ende gar kein Urteil geben wird. Unser Reporter Benjamin Satori begleitet den Love Parade Prozess von Anfang an. Benjamin, Mitte Januar hatte ja das Landgericht Duisburg vorgeschlagen, das Verfahren einzustellen unter Auflagen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg folgt diesem Vorschlag jetzt. Warum? Wie wird das begründet?
Ja, letztendlich hat die Staatsanwaltschaft das ähnlich begründet, wie das zuständige Duisburger Landgericht auch schon getan hat. Wir haben ja mittlerweile ein mehrere tausend Seiten starkes Fachgutachten hier auf dem Tisch liegen. Dieses Fachgutachten spricht davon, dass die Ursachen für die Love Parade-Katastrophe eben nicht so einfach waren, wie das in der Ursprungsanklage dargestellt war. Das heißt, es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Ursachen für den Verlauf dieser Tragödie. Einige dieser, nennen wir es auch mal ruhig, Fehler liegen möglicherweise in der Verantwortung der jetzt 10 Angeklagten, andere aber auch nicht. Das Gericht hat das schon mal gesagt. Also da gab es ja sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase durchaus auch Verantwortungen bei der Polizei. Die ist nicht angeklagt, genauso wenig wie zum Beispiel das Duisburger Ordnungsamt. Alles im Allen also eine multikausale Katastrophe sozusagen, wo jetzt auch die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass sich Schuld ja letztendlich teilt und man hier nur von einer geringen bis mittleren Schuld ausgehen kann.
3 der 10 Angeklagten lehnen ja jetzt diese Einstellung des Verfahrens gegen sie ab. Und das sind alles Mitarbeiter der Veranstalterfirma, also der LOPA-Event. Warum ist denen das so wichtig?
Der Hintergrund ist tatsächlich, dass es doch noch diese Differenzierung gibt zwischen verschiedene geringe Schuldarten, wenn ich das mal so sagen darf. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht sagen, 7 der 10 Angeklagten können wir letztendlich ohne Geldauflagen nach Hause schicken. Da gehen wir von einer, wenn überhaupt, nur geringen Schuld aus. Es bleiben 3 Angeklagte übrig. Das sind eben Mitarbeiter des Veranstalters und da sagen die Juristen schon, naja, ihr wart so nah dran, ihr hattet ja auch die Fachkenntnis letztendlich, Großveranstaltungen durchzuführen. Bei euch könnten wir uns schon vorstellen, dass wenn wir hier weitermachen bis zu einem Urteilsspruch, dass es doch am Ende eine etwas höhere Schuld ergibt, also eine mittlere Schuld. Deshalb möchte man die angebotenen Einstellungen nur mit Geldauflagen verbinden. Die müssten also jeweils ungefähr 10.000 Euro bezahlen. Und da haben deren Verteidiger heute gesagt, das machen wir nicht mit. Wir wollen letztendlich hier bleiben bis zu einer Entscheidung, ob nun das eine Verurteilung ist oder auch ein Freispruch.
Wann kann denn dieses Verfahren überhaupt eingestellt werden? Also an welche Bedingungen ist es geknüpft?
Yeah. Also bei den 7, die jetzt zugestimmt haben, ist relativ einfach. Da gehe ich davon aus, dass das Landgericht womöglich schon morgen sich irgendwie im Laufe des Prozesstages zurückzieht und dann irgendwann mal wieder auftaucht und sagen wird, ja, die 7, die zugestimmt haben, können wir nach Hause schicken ohne Geldauflagen. Bei den 3, die das nicht wollen, würde jetzt ja weiter verhandelt werden. Das heißt, es werden weitere Zeugen geladen. Einige sind auch schon vorsichtshalber geladen worden, ich glaube bis in den April hinein. Und dann muss man schauen, dass man gegen die 3 eine Entscheidung herbeiführt und das in einem immer noch relativ anspruchsvollen Zeitrahmen, denn in 1,5 Jahren würde das Ganze in die Verjährung laufen. Das heißt, wenn man bis Mitte 2020 keine Urteile sprechen kann oder auch keine Freisprüche gegen die noch übrigen Angeklagten, dann wäre das Ganze verjährt.
Benjamin, was mich so ein bisschen umtreibt, wenn ich das höre, und da bin ich, glaube ich, nicht die Einzige, die sich das fragt, sollte es tatsächlich kein Urteil geben in diesem Prozess, wie sollen die Hinterbliebenen der 21 Opfer das eigentlich verarbeiten? Also die können ja im Endeffekt gar keinen Schlussstrich darunter ziehen.
Ja, das höre ich, habe ich immer wieder in den letzten Jahren auch gehört und ich glaube, dass das für einige gilt. Ich weiß, dass beispielsweise der Papa einer Spanierin, also es ist ein Spanier, der auch in Spanien lebt, also fassungslos auf dieses Verfahren blickt und sich auch wundert, wie die deutsche Justiz zu so einem Ergebnis kommen kann. Andere sehen es ähnlich. Ich weiß aber auch, dass das nicht für alle gilt. Also es gibt durchaus auch Hinterbliebene, die diesen Prozess beobachtet haben und sagen, naja, wir sehen schon, dass es hier viele, viele Verantwortliche gab und am Ende vielleicht man einfach nur 10 dahingesetzt hat und womöglich hier noch andere hingehörten. Ein Opferanwalt ist eben vor die Presse getreten und er hat das auch gesagt, Julius Reiter heißt er, dass er diese Entscheidung des Gerichts schon nachvollziehen kann und er meint, der Prozess hätte trotzdem was gebracht.
Es ist so, dass der Prozess trotzdem eine Menge gebracht hat, denn wir haben Aufklärung bekommen. Wir wissen jetzt, was die Gründe sind, die an dem Tag in die Katastrophe geführt haben. Die Staatsanwaltschaft hat eben auch nochmal eindrucksvoll den ganzen Katalog vorgetragen, was es an Versäumnissen gab, an unkoordiniertem Handeln.
Also es gab eine Menge Versäumnisse, einige davon möglicherweise in der Verantwortung der Angeklagten. Und eins muss man vielleicht am Ende doch auch nochmal sagen, auch das hat Julius Reiter, der Anwalt, immer wieder gesagt, da sitzen ja keine Killer, also keine Mörder oder Ähnliches. Da ist ein Unglück passiert, auch wenn da Fehler zugeführt haben. Auch die Angeklagten können damit sicherlich nicht gut schlafen.
Der Love Parade-Prozess wird sehr wahrscheinlich eingestellt. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Benjamin Sartori.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon eine strange Vorstellung. Also wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr eins habt, dann kann es gut sein, dass euer Kennzeichen schon mal gecheckt worden ist. Denn viele Bundesländer setzen automatische Kennzeichenkontrolle ein, um Kriminelle ausfindig zu machen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Praxis jetzt für problematisch erklärt und fordert eine Nachbesserung. Franziska Zecher aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei mir. Franziska, erklär uns bitte nochmal genau, was jetzt das Problem ist.
Also wie du schon gesagt hast, seit Jahren werden in vielen Bundesländern Autokennzeichen auf bestimmten Strecken einfach automatisch erfasst. Dann werden sie mit Fahndungsdateien verglichen, auch automatisch. Und wenn dann ein Treffer dabei ist, dann kommt nochmal ein Mensch und überprüft das Ganze dann nochmal per Hand. Die erfassten Kennzeichen, bei denen es keine Treffer gab, also die meisten, die werden sofort gelöscht. Super könnte man denken, aber den Bundesverfassungsrichtern, denen reicht das nicht.
Warum?
Na, die sagen, dass es zu einem freiheitlichen Gemeinwesen gehört, dass sich jeder frei fortbewegen kann, ohne kontrolliert zu werden. Und diese Kennzeichenkontrollen, die würden aber das Gefühl vermitteln, dass man ständig überwacht wird. Und damit ist eben aus Sicht der Richter kein freiheitliches Leben möglich, sagen sie. Die Richter, die kritisieren aber noch was ganz anderes, nämlich, dass die Kontrollen im Moment einfach so ins Blaue hinein gemacht werden, also platt formuliert. Man kontrolliert an irgendeiner Straße und schaut, was einem dann so ins Netz geht. Und sie sagen, für die Kontrolle muss es einen konkreten Anlass geben.
Na, okay. Was könnte das denn sein, so ein konkreter Anlass?
Na, so ein konkreter Anlass wären zum Beispiel automatische Kennzeichenkontrollen an Grenzen, um zu verhindern, dass Kriminelle die Grenze übertreten. Und es gibt aber noch einen zweiten konkreten Anlass, den es gibt, und zwar eine schwerwiegende Gefahr, die droht, also zum Beispiel, wenn man organisierte kriminelle Banden bekämpfen will.
Bei der Entscheidung jetzt ging es ja konkret um die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Was machen die, was den Verfassungsrichtern nicht gefällt?
Also Bayern setzt die Kennzeichenkontrolle tatsächlich auch an der Grenze ein, also eigentlich eine Sache, die aus Sicht der Richter zulässig wäre. Hier sagen die Richter aber, ihr dürft das nicht, denn für den Grenzschutz ist der Bund zuständig und nicht das Land. Und in Baden-Württemberg und Hessen, da ist das Problem die Strafverfolgung per automatisierten Autokennzeichenabgleich. Die darf in beiden Ländern überall durchgeführt werden. Und da sagen die Richter, das ist nicht zulässig, weil das ist einfach flächendeckend.
Wird die Kennzeichnungskontrolle oder Kennzeichenkontrolle in diesen drei Ländern denn jetzt komplett abgeschafft? Also gibt es da eine direkte Reaktion?
Also nee, die drei haben jetzt bis Ende des Jahres Zeit, ihren Umgang damit so anzupassen, dass ihre Gesetze den Vorgaben der Verfassungsrichter genügen. Wie das dann allerdings im Einzelnen aussehen wird, ja, müssen wir halt jetzt bis Ende des Jahres warten.
Und was ist dann mit den anderen Ländern?
Na, die werden sich das, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt entschieden hat, sicher sehr genau anschauen und eben auch prüfen, wie das überhaupt mit ihrer eigenen Praxis der automatisierten Kennzeichenkontrolle zusammenpasst. Das Urteil hat aber womöglich noch ganz andere Folgen, denn es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, ob irgendwann mal automatische Gesichtserkennung zum Einsatz kommen könnte, um gesuchte Kriminelle zu finden. Und auch hier würden ja alle anderen unbescholtenen Menschen mitkontrolliert.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, automatische Kennzeichenkontrolle, wie sie im Moment viele Bundesländer einsetzen, um Kriminelle ausfindig zu machen, das verstößt gegen die freiheitliche Grundordnung. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen müssen jetzt nachbessern. Die Hintergründe dazu von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Werde zum Glücksritter oder zahle heute 10 Euro ein und spiele mit 50 Euro oder legal, sicher, fair. So werben Online-Casinos im Netz und auch in Fernsehspots. Die Anbieter sagen außerdem, sie hätten eine offizielle deutsche Glücksspiellizenz. Aber nach einer Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung haben diese Casinos eben keine deutsche Lizenz. Sie handeln also illegal, machen aber einfach weiter, so wie sonst. Mit dem Online-Glücksspiel. Johannes Döbbelt aus unserem Team. Was sind das denn für Anbieter, um die es da geht?
Das sind zum einen reine Online-Casinos, also Seiten, auf denen man dann online Blackjack, Roulette oder mit solchen virtuellen Spielautomaten spielen kann, aber um echtes Geld eben. Die heißen zum Beispiel onlinecasino.de oder wunderino.de. Und es gibt auch Anbieter, die eher so für Sportwetten bekannt sind. Tipico oder bwin zum Beispiel. Auch die haben diese Casino-Spiele noch mit drauf auf der Seite. Und das alles sieht eben für die Kunden, die auf solchen Seiten dann spielen, auch erstmal total legal aus. Das sagt auch Ilona Füchten-Schnieder, die ist Vorsitzende des Verbands Glücksspielsucht.
Wir stellen fest, dass den Menschen, die sich bei uns melden, überhaupt nicht bewusst ist, dass sie an einem illegalen Glücksspiel teilgenommen haben. Die können das gar nicht glauben.
Ja, das liegt eben auch daran, dass einige Casino-Anbieter eben werben mit solchen Slogans, wie du hast es gesagt, legal, sicher, fair.
Aber dieses Online-Glücksspiel ist illegal. Also ich meine, es gibt ja auch Sportwetten im Netz, das ist ja auch erlaubt.
Ja, Sportwetten sind in so einem Graubereich, die werden momentan geduldet. Aber Online-Glücksspiel, also diese Casinos, die sind in Deutschland generell verboten. Das regelt der sogenannte Glücksspielstaatsvertrag und so schätzen das auch Experten wie zum Beispiel Professor Tilman Becker ein. Der arbeitet an der Forschungsstelle Glücksspielsucht der Uni Hohenheim und der hat gegenüber dem NDR Folgendes gesagt.
Online-Casinos sind klipp und klar verboten, das sagt das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht. Daran besteht kein Rechtszweifel.
Und warum werben manche dieser Online-Casinos dann damit, dass sie eine offizielle Lizenz haben? Das ist ja schon ganz schön dreist, ja.
Ja, einige dieser Anbieter hatten eine Lizenz, aber die sind fast alle mittlerweile ausgelaufen. Diese Lizenzen hatten die Anbieter vom Land Schleswig-Holstein. Der Hintergrund ist der, dass Schleswig-Holstein vor 7 Jahren als einziges Bundesland solche Lizenzen vergeben hatte. Aber die sind eben mittlerweile ausgelaufen und damit sind dann auch diese Online-Casinos momentan illegal.
Ja, sie sind illegal und sie sind eben immer noch im Netz, ne?
Ja, also die bekanntesten Anbieter, die ich heute nochmal durchgecheckt habe, die sind alle noch erreichbar. Bei den meisten kann man sich auch noch neu registrieren als Kunde. Bei onlinecasino.de war es ein bisschen anders, da habe ich es heute versucht. Da ging das Registrieren und Anmelden bei mir heute nicht mehr. Das schien irgendwie deaktiviert zu sein. Und bei tipico.de, da ist dieser Casino-Bereich gerade auch offenbar offline.
Okay, aber etliche sind eben doch noch online und aktiv. Was sagen die denn selbst dazu, dass die da offenbar illegale Geschäfte machen.
Ja, die behaupten, das sei gar nicht illegal, weil nämlich dieses deutsche Glücksspielverbot gegen EU-Recht verstoße. Einige Anbieter berufen sich auf die europäische Dienstleistungsfreiheit, wonach sie dann eben auch in Deutschland ihre Casinos online anbieten dürften. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat 2017 entschieden, nein, diese Online-Glücksspiele, also Casino-Spiele und übrigens auch Online-Poker, das alles bleibt verboten und dieses Verbot ist auch mit EU-Recht vereinbar, sagt das Gericht. Also die Rechtslage ist nicht ganz unkompliziert, aber tendenziell kann man schon sagen, Online-Glücksspiel ist aktuell in Deutschland verboten.
Was macht denn der Staat, um dieses Verbot auch durchzusetzen? Also ich meine, es sieht jetzt so aus, als wenn das nicht so gut gelingen würde, wenn die Online-Casinos da immer noch online sind eben und wenn man da weiter zocken kann.
Ja, also es wird kaum durchgesetzt, das stimmt. Das Land Schleswig-Holstein hatte ja diese Lizenzen erteilt, die jetzt aber abgelaufen sind. Das Land will jetzt die betroffenen Unternehmen genauer prüfen. Problem ist aber auch, dass die Online-Casino-Anbieter oft im Ausland sitzen, da ihren Firmensitz haben, vor allem in Malta und in Gibraltar, weil die Glücksspielgesetze da ziemlich liberal sind. Und weil die eben im Ausland sitzen, kommen die zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland auch nur schlecht an diese Anbieter ran.
Online-Glücksspiel ist in Deutschland verboten, aber es gibt trotzdem etliche Anbieter, bei denen Kunden im Netz Casino-Spiele zocken können. Infos dazu von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und die nächste Airline aus Deutschland ist pleite. Nach Air Berlin vor knapp anderthalb Jahren hat die Airline Germania Insolvenz angemeldet. Da fliegt also kein Flugzeug mehr. Habt ihr auch schon gehört bei uns in Nachrichten. Stark gestiegene Kerosinpreise im vergangenen Sommer, der teurere Dollar im Vergleich zum Euro, das sind wohl die Gründe, warum man es nicht geschafft hat. Was heißt das jetzt für Flugpreise und für die, die Flüge mit Germania gebucht haben? Also für euch vielleicht ja auch, ja. Das kann uns Gregor Kolbe sagen von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Herr Kolbe, noch eine deutsche Airline weg vom Markt. Wird sich das auf die Flugpreise auswirken?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das wird natürlich in Abhängigkeit der Relation, also der Verbindung des Flugziels, unterschiedliche Auswirkungen haben. Dort, wo Germania viele Konkurrenten hat, zum Beispiel auf die Balearen oder Kanaren, wird das nicht so dramatische Auswirkungen haben. In die Region, wo Germania nicht viele Konkurrenten hatte, kann das zumindest vorübergehend schon zu steigenden Flugpreisen führen. Aber die Erfahrungen aus der Air Berlin-Pleite haben gezeigt, dass sich das nach einer gewissen Zeit wieder einpegelt, nämlich dann, wenn andere Airlines die frei gewordenen Slots übernehmen. Und das wird auch bei Germania der Fall sein.
Werden denn dann jetzt tatsächlich besondere Strecken auch betroffen oder noch nicht?
Das kann man auf Einzelstrecken jetzt noch nicht so runterbrechen, welche davon betroffen sein wird. Ganz klar, Germania ist ein touristisch orientierter Flieger. Das Mittelmeer, Balearen, griechische Inseln sind natürlich ganz wichtige Ziele, auch die Kanaren. Wo Germania besonders hingeflogen ist und was sich ein bisschen herausstellt, ist zum Beispiel eben die Türkei und auch östliche Türkei. Dort hatte sie nicht besonders viel Konkurrenz. Da kann es zu vorübergehenden Flugpreiserhöhungen kommen, aber das muss man erst sehen. Das kann man jetzt an dieser Stelle noch nicht seriös sagen.
Pauschalreisende mit Flug von Germania, die haben ja Glück, die werden umgebucht direkt vom Veranstalter. Wie ist es denn mit denen, die eben direkt bei Germania gebucht haben? Bekommen die Geld zurück?
Ja, die sind in diesem Fall die Fluggäste zweiter Klasse, denn die bleiben höchstwahrscheinlich auf ihren Forderungen sitzen, können ihren Flug nicht antreten und werden auch nicht entschädigt. Das ist sozusagen eine ganz klare Regelungslücke, die jetzt wieder bei Germania aufgetaucht ist, aber auch schon bei Air Berlin und Flanicki der Fall war. Was wir fordern ist, dass es eine verpflichtende Insolvenzversicherung für Fluggesellschaften gibt, dass eben die Kundengelder, die im Vorfeld des Fluges gezahlt werden müssen, dann zurückerstattet werden, sollte der Flug aufgrund einer Insolvenz nicht stattfinden. Das ist jetzt nochmal klar geworden durch die Germania-Pleite, dass hier unbedingt was passieren muss und dass die Bundesregierung, aber auch die EU aufgefordert, endlich einen entsprechenden Vorschlag zu machen und eine entsprechende Regelung umzusetzen.
Das ist eine Lücke, sagen Sie. Jetzt wird die nicht von heute auf morgen geschlossen werden können. Was ist denn Ihr Tipp so lange? Also sollte man dann besser doch über einen Veranstalter buchen, wenn man am Ende nicht draufzahlen will, oder?
Das hängt von der Art des Urlaubs ab. Wenn man sowieso einen Pauschalurlaub machen möchte mit Hotel und sich nicht weiter bewegt, macht es durchaus Sinn, eine Pauschalreise zu buchen, Flughotel zusammen. Dann ist man zumindest auf der sicheren Seite. Das passt aber halt nicht zu dem Urlaubsverhalten von vielen, die einfach nur einen Flug brauchen und sich vor Ort dann selbst die Urlaub gestalten wollen. Die werden auch perspektivisch nur einen Flug haben wollen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier eben diese Regelungslücke schließen, um dann auch denen, die keine Pauschalreise möchten, auch als Sicherheit zu geben.
Germania ist pleite und jetzt die Fragen dazu hat uns beantwortet Gregor Kolbe von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon gruselig, finde ich, wenn man sich das so vorstellt. Also man wird bewertet und je nachdem, wie man sich verhält, also ob man viel Sport macht oder eben sehr wenig, ob man ungesund oder gesund ist, ob man sich irgendwie engagiert sozial, ja, entweder wird man belohnt dafür oder bestraft. Und damit wird ein Social Credit System aufgebaut. Das kennt ihr vielleicht schon, ja. Wir kennen das nämlich aus China, da gibt es das schon, quasi staatlich verordnet. Und ich wiederhole mich gern an der Stelle, ich finde das wirklich eine gruselige Vorstellung. Aber, und jetzt kommt's, eine YouGov-Studie, die machen so Meinungsumfragen, auch zum Thema Social Scoring, die hat gerade herausgefunden, 2 von 5 Deutschen würden gerne das Verhalten ihrer Mitmenschen bewerten. Kann man mal schlucken. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler hat sich das mal angesehen, wie nah wir eigentlich schon dran sind an dem, vor dem wir uns doch eigentlich gruseln, oder?
40% der Deutschen fänden es laut der YouGov-Studie gut, wenn sie die Möglichkeit hätten, das Verhalten ihrer Mitmenschen positiv oder negativ zu bewerten. Like, dislike, hot. Or not.
Ja, auf den ersten Blick ist man da so ein bisschen schockiert und denkt, wir sind doch nicht in China. Aber andererseits wundert es mich auch nicht, weil wir Menschen natürlich ständig uns gegenseitig bewerten.
Doris Teutsch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medienpsychologie an der Uni Hohenheim. Sie sagt, bewerten ist menschlich.
Das ist eigentlich eins der liebsten Dinge, die wir so tun, über andere Menschen zu reden. Und natürlich beinhaltet es auch immer die Bewertung.
Fiese, unsympathische Bratze, Note 5,2. Man will beim Arzt respektvoll ernst genommen werden, aber jedes Mal, wenn ich bei dieser war, habe ich Vorwürfe bekommen. Sie schnauzt ständig die Arzthelferin an und redet auch mit diesen völlig respektlos.
Da steckt auch so ein bisschen dahinter, dass immer dann, wenn wir besonders negative Erfahrungen gemacht haben oder jemanden eben ganz besonders toll finden, dass wir eben dann besonders gerne diese Erfahrung weitergeben möchten und entsprechend dann so eine Bewertung abgeben möchten.
Ausgezeichnete Praxis, Note 1,1. Sehr einfühlsame und kompetente Ärztin plus Team. Fühlte mich sofort aufgehoben.
Diese Bewertungen sind dann ein Ersatz für uns, für diese fehlende Beziehung, für die fehlende persönliche Erfahrung, die wir haben.
Es gibt aber auch Bewertungen, die gehen in den privaten Bereich. Zum Beispiel Gastbewertungen bei Airbnb. Allerdings beschränken sie sich meist auf einen bestimmten Kontext. Ist der Gast sauber, ordentlich und höflich?
Solange es innerhalb dieses Kontexts bleibt, erfüllt es halt immer noch diese wichtige Funktion, Vertrauen zu schaffen.
Anders sähe es aus, wenn wir soziale Interaktionen einfach so bewerten würden, weil wir es könnten. Und wenn dann all diese Daten an einer Stelle zusammenlaufen würden, um daraus eine Art Score zu entwickeln. Eine Zahl, die an uns klebt und darüber entscheiden, welche Bildung, welche Reisen wir uns zu welchen Bedingungen leisten könnten.
Also jeder von uns ist schon Bahn gefahren und hat sich über irgendjemanden aufgeregt, der da laut telefoniert im Abteil und denkt sich dann manchmal so, man würde sich vielleicht dann heimlich wünschen, er könnte jetzt irgendeinen Button drücken und sagen, also dem gebe ich jetzt mal ein Rating.
Doris Fischer ist Professorin für China Economics an der Universität Würzburg. Sie kennt das chinesische Social Credit System sehr gut. Und sie sagt, wir schimpfen zwar hier viel und teilweise auch völlig zu Recht darüber, lassen dabei aber außer Acht, dass wir Züge davon bereits hier haben.
Also ich bin irgendwann neulich bei meinem Handy-Provider auf der Seite gewesen und da wurde mir gesagt, ich bin ein Silberkunde und wie bin ich da reingekommen, was habe ich getan? Ja, also wir werden ja auch schon bewertet.
Kundenpunkte, Systeme, Treuesysteme, das alles ist indirekt auch Kundenbewertung. Bewertung über die Qualität von uns in der Funktion als Konsument, also ähnlich wie in China.
So ganz fern sind wir davon nicht. Wir tauschen dafür auch Daten. Der Unterschied ist, dass es in China nun tatsächlich einen staatlichen Plan gibt, oder nicht einen Plan, aber zumindest eine staatliche Strategie, zu sagen, wir brauchen so ein Social Credit System. Das ist der Unterschied. Das gibt es bei uns nach allem, was ich weiß, nicht.
Das, so sagt Doris Fischer, hat neben der staatlichen Kontrolle, über die hier viel berichtet wird, auch noch eine andere Funktion, die mindestens genauso wichtig ist.
Aber tatsächlich hat diese ganze Geschichte auch diesen Aspekt der Erziehung.
Also Strafe für Menschen, die sich daneben benehmen. Wer im Flugzeug rumpöbelt, dem kann es passieren, dass er in Zukunft eben keine Flugreisen mehr machen darf. Ein bisschen wie ein Stadionverbot für den randalierenden Fußballfan bei uns.
Also es gibt da Parallelen. Es gibt also diese Idee, dass man Menschen zum guten Benehmen sozusagen erziehen sollte mit so einem System. Und was in China meiner Meinung nach noch ein etwas mehr auf Gegenliebe stößt, weil man eben ein schwächeres Rechtssystem hat.
Doris Fischer sagt, ein schwacher Rechtsstaat bedeutet, dass ein anderes System her muss, um in Zeiten der Globalisierung sichere Geschäfte abzuschließen. Und das ist in China eben das Rating-System.
Aber die Gefahr oder die Frage, ob wir nicht mit den Informationen, die wir freiwillig preisgeben mit den Rankings und Ähnlichen, uns in ähnliche Gefahr begeben und auch die Demokratie gefährden, weil es dann eben wiederum auch Firmen gibt, die das, also ich meine, wir hatten Cambridge Analytica, wir haben wirklich auch da private Daten, die über Firmen gesammelt werden, über Konsumentendaten genutzt werden sollen, um dann eben auch optimal Wähler anzusprechen. Da ist dann auch der Übergang irgendwann wieder fließend.
Und genau darin sehen beide, Doris Fischer und Doris Teutsch, eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Politisch und gesamtgesellschaftlich.
Und da hoffe ich einfach, dass wir als Gesellschaft uns dagegen entscheiden, das einzusetzen als Mittel, um eben Informationen über Personen in ganz unterschiedlichen Kontexten, sowas wie eben Wohnungssuche oder Jobsuche, zu verwenden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also die sehen schon fett aus, muss man echt nochmal sagen. Sie funkeln und glitzern. Was ist das nochmal? Das sind,
zwei große, eine große Krone, eine etwas kleinere Krone, ja, für die Dame und, ja, und ein goldener Reichsapfel.
Okay.
Aus dem 17. Jahrhundert alles und gehörte eben mal einem schwedischen König und der dazugehörigen Königin.
Gut, und das Ganze müssen wir wahrscheinlich nicht nochmal extra betonen, aber ich erwähne es gerne nochmal so am Rande. Also die ganze Geschichte natürlich unschätzbar wertvoll und umso schlimmer ist es eben gewesen, als diese drei Kronjuwelen im vergangenen Jahr verschwunden sind. Die sind nämlich geklaut worden, aber die Schweden können jetzt wieder aufatmen. Ich habe das mal versucht so zu simulieren, muss direkt husten. Denn diese Beute, die gestohlene Beute ist wieder aufgetaucht. Johannes. Wo denn? Wo hat man sie denn gefunden?
In einer Mülltonne.
Oh.
Angeblich. Also das schreibt die schwedische Zeitung Aftonbladet, hat jetzt noch keine direkten Quellen dazu genannt, aber die Zeitung schreibt, die Kronjuwelen seien in einer Mülltonne im Raum Stockholm entdeckt worden. Bestätigt ist das aber jetzt noch nicht von den Behörden.
Ausgerechnet in die Mülltonne. Naja, okay. Wer hat die denn überhaupt geklaut damals? Weiß man das mittlerweile?
Ja, also die schwedischen Ermittler, die haben zumindest auch schon lange einen Verdächtigen. Der ist 22 Jahre alt, wurde im vergangenen September festgenommen und es läuft auch schon ein Prozess gegen ihn. Dieser 22-Jährige soll zusammen mit einem Komplizen im vergangenen Sommer diese Kronjuwelen geklaut haben. Die waren damals in einer Kathedrale im Dom der Stadt Strängnäs, heißt es, glaube ich, in der Nähe von Stockholm. Da waren eben diese Krone und der Reichsapfel, die sollen da auch so mit den entsprechenden Sicherheitsvorschriften aufbewahrt gewesen sein, also alles nach Vorschrift, sagt der zuständige Dekan in dieser Kathedrale. Aber die beiden mutmaßlichen Diebe konnten die Dinger eben damals trotzdem stehlen und Zeugen, fand ich noch ganz interessant, hatten damals die Täter beim Abhauen auch noch beobachtet. Die beiden sollen zunächst auf, Achtung, Damenfahrrädern geflüchtet sein und sind dann aber laut Polizei wahrscheinlich nochmal umgestiegen auf ein Jetski oder ein kleines Motorboot. Ist ja viel Wasser da auch in der Nähe, so rund um Stockholm. Ja, und sind dann eben damit weiter geflüchtet.
Ja, du kannst die Dinge ja auch nicht ernsthaft verticken, ne? Ich meine, okay, es gibt für alles einen Schwarzmarkt, aber ich meine, was willst du damit machen? Du
einschmelzen oder so, aber dann hast du nur das Gold, ne?
Aber ja. Und im Endeffekt, also wer will das kaufen ernsthaft? Also
dann lieber in den Müll.
Dann lieber in den Müll. Drei schwedische Kronjuwelen, die gestohlen worden waren, sind wieder aufgetaucht. Angeblich in einer Mülltonne. Leute, also wirklich, hättet ihr euch auch einen schöneren Ort aussuchen können. Meine Meinung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles, was mit Raketen und Weltraum zu tun hat, ist teuer, sauteuer sogar. Eine Rakete ins All schießen, damit Menschen oder Satelliten zum Beispiel transportiert werden können, das verschlingt wirklich riesige Mengen an Geld. Und die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Anbietern, die ist hart. Bei SpaceX aus den USA kostet so ein Raketenstart ca. 50 Millionen. Und für die europäische Ariane muss man sogar noch mehr hinlegen. So ungefähr 70 Millionen Euro. Damit man preistechnisch jetzt mithalten kann in der Konkurrenz zu den USA, will Ariane Space jetzt ordentlich mit dem Preis runtergehen und ob sich das lohnt und was das bringt. Dirk Lorenzen kann uns mehr darüber sagen. Hallo Dirk.
Hallo Sonja.
Dirk, man hat ja so den Eindruck, SpaceX ist wirklich so eine Macht auf dem Raketenmarkt. Zumindest ist oft die Rede von diesem Unternehmen und es gibt ja eben auch diesen Konkurrenzdruck. Wie stark beeinflusst das eigentlich die europäischen Firmen?
Man kann sich natürlich von SpaceX nicht frei machen. Tatsächlich ist die Wahrnehmung von SpaceX aber ein bisschen größer, als sie tatsächlich sind. Das liegt sicherlich an diesem sehr viel twitternden Elon Musk. Um mal so ein Bild zu sagen, also im letzten Jahr gab es 114 Raketenstarts weltweit. 21 davon waren von SpaceX, also so etwa ein Sechstel. Also die sind sehr wichtig, aber machen keineswegs alles. Aber klar, die haben frischen Wind reingebracht. Sie haben verkrustete Strukturen in der Industrie aufgebrochen, in den USA wie auch in Europa. Und insofern sind jetzt die Preise unter Druck. Und Europa baut jetzt ja auch schon die Ariane 6, also eine neue Rakete, bei der man dann eben wirklich mit SpaceX mithalten will.
Die Ariane 5, die gibt es ja auch noch, die startet heute Abend, um zwei Satelliten ins All zu bringen. Ist dieser Start auch ein Teil des Wettrennens? Kann man das so bewerten?
Die startet eben zwei Kommunikationssatelliten ins All. Davon wird es dann noch vier weitere Starts in diesem Jahr geben. Aber klar, das ist dieser Wettbewerb. Jeder will dort natürlich an diesem Kuchen mitverdienen oder sein Stück davon abhaben, will für andere Firmen einfach Raketen starten. Und dann sagt eben die europäische Industrie nicht ganz so unrecht, dieser Wettbewerb ist nicht ganz so fair. Dieses Wettrennen ist nicht so sportlich, wie es vielleicht zunächst aussieht. Denn SpaceX verdient ganz, ganz viel, einfach garantiert über Aufträge von der NASA und vom US-Verteidigungsministerium. Im letzten Jahr haben die 9 praktisch staatliche Missionen gestartet, da hatte die Ariane 5 nur 2 und insofern kann dann eben auch SpaceX auf dem Weltmarkt diese berühmten 50 Millionen anbieten. Staatliche, also wenn das Verteidigungsministerium der USA kommt, die müssen dann mehr bezahlen. Also das hängt so ein bisschen schief, aber SpaceX mischt das ganz kräftig auf und verkauft das natürlich auch immer sehr geschickt.
Wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Also wenn Ariane Space jetzt auch hingeht und sagt, naja, okay, wir schrauben unsere Preise dann auch noch runter, das muss ich ja auch rechnen für so ein Unternehmen. Ich meine, wir sprechen da über Summen, die können wir uns alle gar nicht vorstellen. Also geht sich das aus am Ende?
Das ist eben die große Frage und da ist vor allem dann eben auch die politische Seite gefragt. Noch einmal, die SpaceX kann fest damit planen, dass es ganz viele staatliche Aufträge in den USA gibt. In Europa ist man da bisher sehr zögerlich. Wir haben die absurde Situation, dass die Bundeswehr in 2 Jahren einen eigenen Satelliten starten wird. Womit? Nicht mit der Ariane, sondern mit SpaceX. Und das heißt, hier braucht praktisch auch die Ariane diese Garantie, dass man sagt, Europa startet seine Satelliten mit der eigenen Rakete, denn Raumfahrt ist eben wichtig. Wir alle nehmen sie vielleicht gar nicht mehr so wahr mit den Galileo-Satelliten, die uns die Positionen auf dem Handy irgendwie angeben. Wir gucken alle in den Wetterbericht. Das alles geschieht durch Satelliten. Also der Weltraum ist für uns eigentlich permanent da. Wir nehmen ihn vielleicht nicht so wahr, dass das alles irgendwie an Satelliten abhängt. Und klar, Europa braucht, wenn es da mitspielen will, diesen eigenen unabhängigen Zugang. Sonst würden sicherlich die kommerziellen Konkurrenten einen einfach mal am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und da muss sich eben einfach Europa fragen, will es weiter diesen Zugang haben? Oder will man sich nur auf andere verlassen?
Du hast jetzt gerade schon dieses Galileo-System angesprochen. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt was, wo Europa dann versucht nachzuziehen, was die Ortungssysteme angeht. Russland und China bauen aber eben auch eigene Navigationssysteme. Was heißt das unterm Strich? Da macht doch jeder sein eigenes Ding lieber oder besser.
Die Unabhängigkeit will man da haben, wo es wirklich wichtig ist. Und wenn wir zum Beispiel europäische Flugzeuge sicher mit Satellitensystemen, mit Satellitennavigation fliegen lassen wollen, dann muss man sich darauf verlassen können, dass die Daten da sind. Das kann man bei Galileo. Das ist ein ziviles System. Das GPS-System der Amerikaner ist vom US-Militär. Und wenn der Hormonspiegel der Generäle plötzlich sagt, nee, wir stellen das mal unscharf, dann gäbe es diese Daten auf einmal nicht mehr. Das heißt, wenn es wichtig ist, braucht man sein eigenes. Das gilt für die Navigation, das gilt für die Raketen. Aber ansonsten im wissenschaftlichen Bereich, da funktioniert der Austausch weltweit wunderbar. Nur klar, dass man da ernst genommen wird. Dazu braucht man dann eben auch den eigenen Zugang ins All. Und das ist die eigene Rakete.
Ariane Space ist unter Preisdruck in Konkurrenz zu den USA. Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Dirk Lorenzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.